Breitbandbesprechung.
In Köln findet noch bis morgen die Gamescom statt, eine der weltgrößten Spielemessen, bei der jedes Jahr neue Spiele natürlich präsentiert werden. Die Branche wächst. 2,7 Milliarden Umsatz hat es allein in der deutschen Spielebranche gegeben. Die Messe wird auch immer größer. Die Tagestickets waren in diesem Jahr bereits im Vorfeld ausverkauft. Und es wird damit gerechnet, dass der Besucherrekord vom letzten Jahr, über 330.000 Leute waren dort, noch gebrochen wird. Und so viele Besucher sind auch da gewesen, weil auch Markus da war und die Halle mitgefüllt hat, Markus. Du hast dir das angeschaut. Wie war denn die Stimmung in diesem Jahr?
Es war tatsächlich so noch ein bisschen größer als in den letzten Jahren. Also gab auch noch neue Hallen, aber es wirkte auch irgendwie abgeklärter, so Business as usual. Ich habe das Gefühl, mittlerweile haben sie wirklich alle darauf eingerichtet, dass es die Gamescom jetzt gibt. Also die Branche stellt halt aus und die Zuschauer kommen halt hin, stellen halt lange an oder machen sich irgendwie einen schönen Tag. Die Medien berichten drüber und das hat so den Reiz des Besonderen verloren. Also es gibt diese Formel, die fast schon ins Phrasenschwein gehört, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Messe ist es halt auf jeden Fall. Da ist man alles sozusagen sehr entspannt.
Und ist es dort immer noch so laut? Weil ich weiß, wir haben vor Jahren mal von dort gesendet und es war so laut, dass man sein eigenes Wort kaum verstanden hat.
Ich finde, es gibt ein schönes Wort, was das beschreibt, wenn man so in eine Halle reingeht. Das ist Soundwand. Ja. Das ist immer noch so. Oder man kann auch sagen, diese riesigen Bühnen mit diesen ganz großen Spielfiguren, die so übermannshoch sind, kann man als Schlachtschiffe, die durchs Zuschauermeer irgendwie mit ihren Lärmkanonenschiffen beschreiben.
Was waren denn die großen Themen?
Naja, also wenn man es ein bisschen gemeinsam, könnte man sagen, okay, es gibt so Spiele wie Mafia 3, Uncharted 4, Metal Gear Solid 5. Also es gab so Fortsetzung. Es gab Spiele, die einen neuen Titel hatten, aber einen Aufguss waren von bekannten Spielekonzepten, sowas. Wenn man so im Kleinen guckt, gibt es vielleicht doch so ein paar Trends. Es gibt so teambasierte Spiele, also wo man so 5 gegen 5 zum Beispiel spielt und dann aus verschiedenen Spielfiguren eine auswählen kann. Gibt es als Shooter oder auch als Strategiespiel. Sowas gab es. Und bei den Indies war so ein kleiner Trend, der sich in den letzten Jahren abzeichnet und da jetzt auch ein bisschen deutlich zu sehen waren, Local Multiplayer-Spiele. Also was man von ganz früher noch kennt, vom Super Mario Kart, dass das jetzt wieder passiert, dass Leute sich Spielkonzepte ausdenken, wo man zusammen vor einer Maschine an einem Bildschirm spielen kann. Das, was ich wirklich, wirklich sehr spannend finde.
Ein bisschen eine Tradition, glaube ich, ist ja auch der Kongress, der zur Gamescom dazugehört. Worum hat der sich dieses Jahr gedreht?
Der war dieses Jahr tatsächlich ein bisschen größer als die Jahre davor. Es gab mehrere Tracks, also Vortragsreihen. Es ist vor allem im Branchenkongress. Es ging um Arbeitsverhältnisse, Rechts- und Finanzierungsfragen, aber auch eine eigene Reihe zum Verhältnis Kultur und Medien, in der es unter anderem dann auch um Spielejournalismus ging. Und da werden wir natürlich vom Medienmagazin Breitband hellhörig. Ist Spielejournalismus zu technisch, zu unkritisch oder vielleicht überhaupt gar nicht vorhanden? Auf dem Kongress wurde diese Frage auf einer eigenen Podiumsdiskussion diskutiert und mit dabei war auch Thorsten Quandt, Professor für Kommunikationswissenschaft der Uni Münster und hat da den Schwerpunkt Computerspiele. Mit dem habe ich dann auch gesprochen und wollte erstmal geklärt haben, worüber reden wir denn eigentlich, wenn wir über Spieleberichterstattung sprechen? Wo findet denn der überhaupt in einer Form statt, die diesem Namen gerecht wird?
Ja, Spieleberichterstattung findet heutzutage über eine ganze Menge Kanäle statt. Früher hatten wir ja vor allem die Printmagazine. Das ist aber ein Sektor, der eigentlich eher jetzt zurückgeht und man kann es schon fast sagen, am Sterben begriffen ist. Wir haben relativ viel Berichterstattung neuerdings über YouTube, über Twitch beispielsweise. Wir haben natürlich unabhängige Blogs, wobei man das unabhängig mal in Anführungszeichen stellen müsste. Und wir haben natürlich ab und zu auch Berichterstattung in den klassischen Medien, beispielsweise eben in Zeitungen, Fernsehen, Radio. Da läuft das aber oft in der digitalen Spalte oder im Bereich Computer, ab und zu mal im Feuilleton. Aber da ist es doch eher eine Randerscheinung.
Jetzt ist ja so, YouTube hat sich ja das Format Let's Plays durchgesetzt, kann man sagen. Es gibt ja ganz wenig andere, kürzere produzierte Formate und da gibt es auch eine ganz große Fanbase, aber es gibt halt auch das Problem der Unabhängigkeit, weil immer wieder wird dann bekannt, ja, da haben Spielefirmen vielleicht einen Deal. Würden Sie dieses Genre Let's Plays trotzdem als Berichterstattung bewerten oder ist es komplett was anderes?
Ja, es hat natürlich Teile von Berichterstattung, aber wir haben es ja gerade schon besprochen, mit der Unabhängigkeit ist es dann auch nicht immer so weit her, zumal es nicht transparent ist. Ja, dieses Qualitätsversprechen, was ich im klassischen Journalismus habe, dass ich unabhängig bin von meinen Quellen, das wird eben im Bereich Let's Plays nicht gegeben. Ja, da weiß ich eben nicht, ob der das vorspielt, das Spiel bekommen hat, viele Spiele bekommen hat, vielleicht sogar Geld bekommen hat, da kann ich mich nicht drauf verlassen. Was es natürlich vom Journalismus hat, ist, dass es zunächst mal eben nicht als PR daherkommt und sich zumindest so eine gewisse Unabhängigkeit in der Person eben gibt. und dass wir eben auch in die Spiele reingucken können. Ja, insofern hat es diese Funktion natürlich schon. Aber was ich mir von einem unabhängigen Journalismus wünschen würde, wird natürlich durch Let's Plays nicht vollständig abgedeckt. Was natürlich fehlt, ist Hintergrundrecherche, ist das, was auch im Journalismus viel Geld kostet. Das kann da nicht stattfinden, weil es da die Strukturen dafür nicht gibt. Es gab ja auch durchaus Skandale im Computerspielbereich, beispielsweise beim E-Sports, wo ja kürzlich darüber diskutiert wurde, inwieweit da auch aufputschende Drogen eine Rolle spielen. Das kam aber dann selber aus der Community. Das ist eigentlich gar nicht aufgedeckt worden, sondern hat einer letztlich gesagt, guck mal, die sind doch alle hier auf Erdaon oder Ritalin. Ja? So eine Funktion müsste eigentlich ein unabhängiger Journalismus auch liefern, dass man sowas auch aufdeckt. Aber ich glaube, dass das mit den aktuellen Strukturen nicht möglich ist.
Jetzt, man könnte noch sagen, es gibt vielleicht ein paar kleine Beispiele, also gerade im englischsprachigen Bereich, Seiten wie Kotaku oder Polygon oder Eurogamer, die sagen schon auch Berichterstattung in dem Sinn machen, aber halt auch Ausnahmen sind und auch immer im Spielebereich bleiben, also kein allgemeines Publikum erreichen. Eine andere Frage wäre noch, ist die Industrie vielleicht auch damit schuld? Weil wenn man sich die Gamescom anguckt oder wenn man die als Sinnbild nimmt für die Games-Industrie, die ist halt genau aufgerichtet auf diese Gruppe der Gamer, die auch also das ganz konkrete Interesse haben und wirklich in dieser Welt ganz tief drin sein wollen. Und es gibt auch, also habe ich zumindest den Eindruck, also die Beziehung zwischen Industrie und General Interest Journalisten ist halt auch eher unterkühlt. Müsste die Industrie da auch mehr leisten? Also es wird ja auch gerade diskutiert, ob die sich vielleicht zu sehr in dieser eigenen Welt hält und gar nicht da raus will, weil es ja so schön bequem ist in dieser Gamerwelt.
Ja, ich glaube, das ist ein wechselseitiges Skepsis gegenüber den anderen. Also sowohl von den General Interest Medien gegenüber der Games-Industrie, wie auch die Games-Industrie gegenüber den General Interest Medien, weil die auch früher natürlich nicht so positiv über die Industrie berichtet haben. Das haben sich, glaube ich, einige gemerkt. Aber man muss eben sehen, dass das Veränderungen sind, die auch sehr langsam sind. Sie haben das ja schon angesprochen. Wenn man sich die Gamescom hier beispielsweise anguckt, welche Zielgruppe hier doch auftaucht, dann sind es eben doch immer noch so stärker, glaube ich, die Hardcore-Gamer und sind es noch immer die Jüngeren und auch immer ein bisschen stärker von Männern dominiert. Aber ich glaube zu beobachten, dass auch hier so ein bisschen Veränderung ist. Also wenn man jetzt die Warteschlangen sich anguckt vor der Gamescom, sieht man doch jetzt auch doch eine ganze Menge jüngerer Frauen, die man früher vielleicht nicht gesehen hat. Ich glaube, der Alterseffekt ist der schwierigere, den zu überwinden, weil das, glaube ich, eher damit zu tun hat, dass die Zielgruppe einfach älter wird und dann irgendwann mal 40, 50, 60 ist und dann nicht aufgehört hat zu spielen. Aber das dauert natürlich dann nicht nur ein, zwei Jahre, sondern möglicherweise 10, 20 Jahre, bis das dann so in dem wirklich großen Mainstream angekommen ist. Wir haben Spiele schon im Mainstream, aber das sind dann letztlich Casual Games, die da irgendwie auf Handys laufen. Da finden wir das natürlich auch bei den 40, 50-Jährigen, aber die würden sich, glaube ich, nicht als Gamer bezeichnen.
Die Spieleberichterstattung hat sich halt, also mit Problemen, wie wir sie erläutert haben, aber sie hat sich entwickelt und ist halt ganz klar verortet im Digitalen. Und jetzt kommt vielleicht der General Interest Journalismus hinterher und will da noch rein, aber stirbt ja selber generell schon so ein bisschen. Haben die denn überhaupt noch eine Chance, da eine Rolle zu spielen?
Ich glaube, Journalismus wird in der einen oder anderen Art immer notwendig sein und immer überleben. Und so wird es auch zum Games-Bereich Journalismus geben, weil die Leute wollen natürlich Berichterstattung, die wollen informiert werden und die wollen auch unabhängig informiert werden. Wie das dann aber in der Praxis aussieht, das muss man dann sehen. Also da kann ich jetzt auch nicht in die Kristallkugel gucken. Wenn ich das könnte, würde ich wahrscheinlich unheimlich viele Medienhäuser beraten.
Dann will ich die Frage zum Schluss anders stellen. Was würden Sie sich denn wünschen? Also was wäre denn Ihr Wunsch an einen unabhängigen Spielejournalismus?
Für den Spielebereich würde ich mir dann natürlich wünschen, dass wir da eben eine stärkere, unabhängige und auch erwachsenere Berichterstattung bekommen, die über Hintergründe berichtet, die über Geschichten berichtet und eben nicht sich so stark auf die technischen Aspekte konzentriert, ein bisschen breiter aufgestellt ist und vielleicht auch für ein erwachsenes Publikum interessanter ist. Man realisiert aber auch langsam, dass doch einige Spiele schon was mit Kultur zu tun haben. Wir reden da jetzt aber schon eigentlich fast schon Jahrzehnte drüber, muss man sagen. Ich würde mir wünschen, dass sich dieser Prozess des Ernstnehmens und des Wahrnehmens dieser Ernsthaftigkeit sich ein bisschen beschleunigen würde.
Markus Richter im Interview mit Thorsten Quan, Professor für Kommunikationswissenschaften an der Universität Münster. So, Markus, letzte Frage, du hast die Chance. Mich interessiert es aber auch wirklich. Was ist dein Lieblingsspiel, was du, weiß ich nicht, auch dort entdeckt hast vielleicht oder so?
Das habe ich tatsächlich dort entdeckt. Also es gab ja diesen Indie-Stand, wo ganz viele kleine Entwickler sich versammelt hatten. Und da gab es ein Spiel, Tricky Towers hieß das. Und das war Tetris. Tetris sagt dir was, oder?
Ja.
So, ne, kleine Bauklötze sortieren. Und das aber gegeneinander. Du spielst das nicht in einem engen Schacht, sondern sondern jeder hat eine Plattform, kann da die Steine drauf stapeln. Wenn man es schief macht, fallen die auch runter. Und es gilt halt darum, sozusagen die Höhe, also eine bestimmte Höhe als Erster zu erreichen. Man kann den Gegner auch noch so durcheinander bringen mit so Zaubersprüchen quasi. Und ich mag diese Idee total, weil ich, also Tetris ist immer noch das beste Spiel der Welt. Und das sozusagen, dieses Lokal-Multiplayer, also ich kann zusammen mit jemandem auf dem Sofa sitzen und das spielen, bis zu viele Leute, das ist schon richtig großartig. Das erscheint leider erst im nächsten Jahr, aber ich fand es richtig gut.
Und gibt es da immer noch dieselbe Musik wie damals?
Es ist nicht sozusagen Tetris von den Entwicklern von Tetris, sondern es ist sozusagen diese Bausteine, aber die haben natürlich andere Musik, weil ich glaube, das gibt besonders Lizenzprobleme.